Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ein Konzert wird abgesagt und ein Rapper steht unter Antisemitismusverdacht.
Du bist so viel mehr. Du bist so viel mehr. Mehr als du denkst, mit dem, was du gibst, auch wenn's keiner sieht.
So klingt der Chef Cat. Die Debatte um seinen abgesagten Auftritt spaltet. Aber wie geht's jetzt weiter? Wir sprechen gleich mit dem Autor und Publizisten Max Czollik, um den Fall einzuordnen und um auf die Folgen zu gucken. Mein Name ist Christoph Freimann. Ein abgesagtes Konzert und die Folgen. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt, kurz HKW, übernehmen gerade Jan Böhmermann und die Gruppe Royal das Programm. Im Rahmen ihres Festivals die Möglichkeit der Unvernunft sollte am 7. Oktober der Rapper Chef Cat auftreten. Gestern allerdings wurde die Veranstaltung kurzfristig gestrichen. Zur Begründung hieß es, wir sehen und hören den Einspruch insbesondere auch von jüdischer Seite gegen den Konzertabend am 7. Oktober 2025. Diesen Einspruch nehmen wir ernst. Zitat Ende. Vor allem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte das geplante Chef Cat-Konzert scharf kritisiert. Er warf dem Rapper eine antisemitische Haltung vor, belegt dafür ein T-Shirt. Ja, und jetzt wird gestritten. Wurde Chef Cat hier gecancelt oder war es ein Fehler, ihn überhaupt einzuladen? Was hat es mit diesem T-Shirt auf sich? Vor allem aber, wie geht's jetzt weiter? Wir schauen gemeinsam mit Max Czollik auf die Debatte. Er ist Lyriker, Essayist, Publizist und am HKW selbst mit einer Gesprächsreihe vertreten. Also jemand, der die Institution kennt, aber auch die aktuellen Debatten um jüdisches Leben. Hier also Max Czollik, hallo.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Max Czollik, lassen Sie uns erstmal bei der Hauptfigur bleiben, also Chef Cat. Man hört ja so zwei gegensätzliche Meinungen. Die einen sehen in ihm einen Brückenbauer, also einen, der für Verständigung steht. Die anderen stellen ihn unter Antisemitismusverdacht. Wo sehen Sie ihn?
Also erstmal, es steht gar nicht in meiner Macht und auch nicht in meinem Willen einzuschätzen, wie Chef Cat als Gesamtfigur sozusagen ist. Ich weiß, dass seine Musik und seine Kunst dafür steht, Dinge zu verbinden, Antisemitismuskritik, Rassismuskritik auf einer menschlichen Haltung zu bestehen, die uns alle meint und die darauf fokussiert ist, dass alle Menschen weniger Gewalt erleben. Gleichzeitig ist es ein T-Shirt, was er jetzt getragen hat, was ich so nicht tragen würde. Aber ganz ehrlich, wenn ein Portal wie Nios, ein rechtsextremes Portal, sich auf die Suche begibt und nur ein T-Shirt findet, dann muss ich sagen, das ist schon relativ läppisch als Befund.
Wir ordnen das gleich noch ein bisschen genauer ein. Erstmal zu diesem T-Shirt. Was hat es damit auf sich?
Also ich kann ja auch nur sagen, was ich im Internet gesehen habe. Das ist ein T-Shirt, da steht Palestine drauf. Da sind zwei Israel-Fahnen mit so Kalligrafie, die ich nicht lesen kann. Ganz offensichtlich ist eine Unterstützung der Menschen, die in Gaza aktuell leiden und alles darüber hinaus. Das weiß ich nicht genau. Das ist jetzt Interpretationssache.
Und wenn wir jetzt über Nios sprechen, also Chef Cat wurde im Vorfeld von Nios und dann auch von der Bild-Zeitung verächtlich gemacht. Er sei für das zur Schaustellen extrem anti-israelischer Motive bekannt. Welche Rolle spielt diese rechtspopulistische Plattform Nios Ihrer Meinung nach in dieser Debatte?
Na, ich glaube, das ist noch ein weiterer Akteur, der hier Feuer in eine Situation gießt, die eh schon extrem polarisiert ist und da droht, die Gesellschaft zu zerreißen. Und da scheint mir Nios zusammen mit der Springerpresse und leider auch offensichtlich irgendwie zusammen mit dem BKM eine Art von Linie zu formulieren, die überhaupt nicht hilfreich ist für die Situation, in der wir uns aktuell befinden.
Also das HKW und Böhmermann, die haben ja schließlich abgesagt. Offiziell heißt es, man habe auf die Kritik reagieren müssen. Aber viele sprechen von politischem Druck. Sie haben gerade das BKM schon angesprochen. Wie interpretieren Sie das denn? War es ein Einknicken vor Wolfram Weimer?
Also ich würde sagen, nein. Ich glaube, es gibt einen Fehler oder eine Sache, die hätte ich so nicht gemacht. Und das ist, so ein Konzert am 7. Oktober stattfinden zu lassen. Ich glaube, jeder andere Tag ist besser geeignet, um eine Art von Verbindung, auch eine Art von Position zu finden, in der man sagen kann, free the hostages, also befreit die Geiseln und beendet diesen Krieg endlich. Mir scheint der 7. Oktober als der Tag, an dem das Massaker der Hamas stattgefunden hat, vielleicht am wenigsten geeignet. Und da hat ja auch die jüdische Gemeinde Düsseldorf in dem Fall einen Einspruch erhoben. Und ich sehe das so, dass die Veranstaltung aus Respekt vor dieser Gemeinde nicht abgesagt wurde, sondern gesagt wurde, okay, am 7. Oktober sollte sie nicht stattfinden.
Das heißt, Sie vermuten Gedankenlosigkeit bei der Programmierung?
Ich vermute vielleicht, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass der 7. Oktober auf jeden Fall vielleicht nicht der beste Tag war, um diese Art von Konzert zu machen. Und das haben offensichtlich auch Böhmermann und die Gruppe Royal dann realisiert und gesagt, gut, dann, also nicht an diesem Tag. Aber was es nicht ist, ist eine Absage. Das würde ich gerne nochmal sagen. So steht es auch, glaube ich, nicht in der Pressemitteilung.
Max Schollig, war es denn wirklich notwendig, dieses Konzert nun nicht stattfinden zu lassen? Also man hätte ja vielleicht eine andere Form von Auseinandersetzung suchen können.
Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Konzert abgesagt wurde. Was stimmt ist, dass wir Plattformen brauchen, indem wir miteinander ins Gespräch kommen. Und Plattformen auch, die, glaube ich, da ansetzen müssen, darauf aufbauen müssen, dass wir uns, glaube ich, ganz schön viel für die letzten Jahre gegenseitig vergeben werden müssen. Also alle möglichen Seiten haben bestimmte Grenzen überschritten. Und was nicht hilft, ist jetzt diese Polarisierung weiterzutreiben und zu sagen, da die Pro-Israel-Fraktion, da die Pro-Palästina-Fraktion, sondern Positionen zu finden, in denen beides miteinander irgendwie verbunden werden kann. Etwas, wofür jemand wie Chefcat oder auch andere RapperInnen, die auf der Bühne gestanden hätten, eigentlich steht. Umso ungünstiger, umso trauriger auch, dass das jetzt so gelaufen ist.
Was hätten Sie denn für Vorschläge, wie kommen wir dahin, also nicht andauernd diese Polarisierungen zu haben, die Cancel Culture auf der einen Seite und den Antisemitismusvorwurf auf der anderen, sondern einen echten Dialog zu finden?
Naja, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir gemeinsam uns nochmal klar machen, in was für einer Gesellschaft wir aktuell leben und auch in was für einer Bedrohungssituation wir aktuell leben mit einer völkischen Rechten und einer CDU, die sozusagen demokratisch AfD blinkt, was das für eine Bedrohung für die plurale Demokratie ist. Wir haben aktuell einen Kulturminister, der hat früher rechtsradikale Texte veröffentlicht und wir haben einen Bundeskanzler, der hat für die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Das heißt, wir haben alle möglichen Grenzüberschreitungen im politischen Raum und ich würde sagen, bis zum gewissen Grad ist es wichtig, dass wir skalieren lernen, womit wir es zu tun haben. Wenn jemand zum Beispiel in seiner Trauer und Verzweiflung sagt, ich bin dafür, dass, was weiß ich, erstmal nur Palästina der Dreck endet und dann in einem zweiten Schritt natürlich auch andere Dinge, dann glaube ich, ist das irgendwie was, das müsste Teil eines Raumes bleiben, in dem wir uns miteinander austauschen, genau wie umgekehrt. Meine erste Sorge, das sind die Hostages, die Geiseln und darüber hinaus, dann kommt man ins Gespräch. Ich glaube, es ist irgendwie Quatsch, da die Grenzen so eng zu ziehen, dass so ein Gespräch gar nicht stattfinden kann.
Na, Sie selbst kuratieren ja am HKW eine Gesprächsreihe. Könnte diese Debatte um Chefcat dort vielleicht weitergeführt werden?
Ganz bestimmt. Also ich verstehe mich und ich verstehe auch das HKW als einen Ort, an dem so eine Art von Gespräch und Austausch stattfinden kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sensibel bleiben für die unterschiedlichen, sagen wir mal, Traumata und Gewalterfahrungen und so weiter. Es ist ja nun mal so, dass beides zugenommen hat in den letzten Jahren, antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus auf eine Weise, die schon heftig ist. Und jetzt Räume zu bauen, an denen sich auch eine progressive Seite der Gesellschaft zusammenfindet und bestenfalls auch eine Art von Position formuliert, die dann widerständig ist gegen solche Anwürfe, zum Beispiel von Nius oder Springer, das wäre, glaube ich, schon das Nahziel, was wir jetzt alle gemeinsam machen müssen.
Aber ist es dann richtig, Wolfram Weiner rechtsradikale Texte vorzuwerfen?
Naja, ich kann ja zitieren, die haben Sie auch alle vor Augen, zu sagen, dass, also Sprengler, den Untergang des Abendlandes zu zitieren, den Papst zu plagiieren und dann zu sagen, also Multikulti ist die kulturelle Selbstvernichtung Deutschlands, das kann ich gar nicht anders nennen als das Bedienen eines rechtsradikalen Diskurses. Und auch solchen Menschen gestehen wir ja zu, dass sie dann große Politik machen dürfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Art von Spielraum vielleicht allen möglichen Akteuren im politischen Raum zugestehen.
Das sagt der Autor und Publizist Max Czollik im Gespräch über das Chefcat-Konzert am HKW. Ein Streitfall, der weit über die Berliner Kulturszene hinausweist. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.
Vernichten Sie die feindlichen Armeen. Das ist der Auftrag auf einer der Spielekarten des Brettspiels Risiko. Aufgebaut ist dieses Spiel als große Weltkarte und es geht um nichts anderes, als die Welt zu erobern mit Soldaten, Waffen und einer guten Strategie. Seit dem Erscheinungsjahr 1957 hatte Risiko einen festen Platz in den Wohnzimmern der BRD. Zu Hause wurde also Krieg gespielt und das zu einer Zeit, da war der Zweite Weltkrieg nur wenige Jahre vorbei und der Kalte Krieg begann sich gerade warm zu laufen. Das Alliiertenmuseum und das Computerspielemuseum in Berlin zeigen ab Donnerstag eine Ausstellung, die sich mit Kriegsspielen und der Zeit des Kalten Kriegs auseinandersetzt. Cold War Games. Vor der Sendung konnte ich mit Nicole Harnisch vom Computerspielemuseum sprechen. Hallo.
Hallo.
Bleiben wir erstmal bei diesem Brettspiel Risiko. Das war ja ziemlich beliebt, so ab Mitte der 50er bis in die 80er hinein. Aber warum eigentlich? Also Kriegsspielen, gerade in den 50ern, die Leute müssen doch genug Krieg selbst erlebt haben. Das muss denen doch noch in den Knochen gesteckt haben.
Na, es ist auch eine Form, das Erlebte zu verarbeiten. Aber es war eben auch so ein bisschen alltäglich. Und so ein bisschen die Bewältigungsstrategie, die man auch in Filmen und Literatur hat oder Musik, die man dann auch in Spielen wiederfindet. Sei es dann in Brettspielen, vor allem bevor wirklich die ersten Heimvideospielkonsolen kamen oder die ersten Computerspiele. Genau, man hat eben das auch in Spielen verarbeitet.
Sie zeigen ja eine ganze Ausstellung mit Spielen, die Bezug nehmen auf den Kalten Krieg. Von Brettspielen bis zu Videospielen, haben Sie gerade schon gesagt. Und bei diesen Videospielen ist dann zum Beispiel Space War so ein frühes Ding aus den 60ern. Worum geht's da?
Space War ist ein Spiel, ich glaube von 62, was an den US-amerikanischen Universitäten entwickelt wurde für den PDP-1. Das war ein riesiger Universitätscomputer, an dem man eigentlich Forschungen machen sollte. Natürlich hat man da aber auch ein bisschen gespielt oder auch so ein erstes Spiel geschrieben und dann auch von Universität zu Universität gespielt. Man spielt in unserer Variante auch zwei Raketen, muss sich gegenseitig treffen und wird aber in der Mitte von einem schwarzen Loch angezogen. Da geht es auch viel wirklich um Gravitation. Wie verhält sich so ein Raumschiff? Wie würde sich ein Schuss in einem leeren Raum, also im Weltall, verhalten? Wie würde das funktionieren? Da ist so ein bisschen die Forschung und der spielerische Trieb des Menschen zusammengeflossen. Und das war für uns eben ganz spannend.
Also bei Space War ging es dann um das Space Race. Wer schafft es zuerst in den Weltraum? Später wurde ja so ein eigenes Genre eigentlich aus diesen Kriegsspielen. Waren das dann später vorwiegend Shooter-Games oder was für Genres waren das?
Es gibt alles Mögliche. Also es gibt alles von Puzzle-Games hin zu eben Shootern, aber auch Rätselspielen. Also zum Beispiel ein sehr faszinierendes Beispiel, weil wir uns ja eher mit Computerspielen auseinandersetzen und so die Brettspiel oder andere Spielzeuge jetzt nicht so kannten, war ich sehr begeistert. Es gibt ein kleines Murmelspiel, das in so einem Holzkästchen, was man vielleicht kennt, was man als Kind hatte. Und da muss man so die Murmeln in das Loch schaffen. Und die Löcher sind die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Und es ist aus den, ich glaube, Ende 50ern und finde ich sehr faszinierend, weil das ist ja eigentlich wirklich ein Spiel für, weiß ich nicht, 6-7-Jährige, die das wahrscheinlich noch gar nicht verstehen. Und für uns Erwachsene ist es so ein bisschen makaber.
Ja, stellen sich diese Games denn in den Dienst irgendeiner Propaganda, Ostblock, Westblock? Oder kommentieren sie die Politik, vielleicht das Lebensgefühl eben auch jener Jahre?
Unterschiedlich. Also es gibt eine gewisse Zeit, so die sich auch sehr ironisch mit Kriegsspielen auseinandersetzt oder mit dem Kalten Krieg eher. Es gibt dann natürlich Spiele, zum Beispiel in der DDR wurde ein Arcade-Automat entwickelt, der nennt sich Polyplay. Auch der ist Teil der Ausstellung. Da wurden Spiele entwickelt, die keinen kriegerischen Bezug haben. Also es sind eher einfache Spiele, zum Beispiel ist da eine Art Pac-Man-Klon drauf. Oder man hat ein Spiel, das ist Wasserrohrbruch und muss das Wasser auffangen. Also wirklich eher friedlichere Spiele. Wurde aber entwickelt, um junge Menschen für Elektrotechnik und Programmieren zu begeistern, damit sie das auch sozusagen für die DDR machen und an die Unis gehen oder auch bei der NVA das dann weitermachen.
Das heißt, da gibt es also auch wirklich charakteristische Unterschiede DDR-BRD.
Ja, genau. Also wir haben hier einen ganz tollen, so eine Art Klassenraum nachgebaut. Das ist eine Hommage an die Computerclubs in der DDR, aber auch den DDR-Klassenraum, in dem es tatsächlich Informatikunterricht gab. Also auch zum Beispiel meine Eltern hatten auch leichte Programmierarbeiten in der Schule, was ich ganz spannend finde, weil das in der BRD dann zur gleichen Zeit nicht existierte oder nur selten. Und da haben wir zum Beispiel mit dem Stefan Paubel gesprochen, der früher den Computerclub im Haus der jungen Talente geleitet hat in Berlin-Mitte, der dann darüber spricht, dass sie vor allem auch West-Hardware hatten. Er sich die DDR-Hardware aber auch angesehen hat. Er sagte immer so, das ist so 5 Jahre zurück gewesen. Aber es gab eben die DDR-Hardware, es gab Software, Es gab auch Leute wie André Weißflug, die zum Beispiel für den DDR-Staat Sachen programmiert haben oder Westspiele auf DDR-Hardware umgesetzt haben. Und das ist für uns halt ganz spannend, so diesen Blick zurückzunehmen und zu sehen, wie sind beide Staaten unterschiedlich mit Spielen umgegangen. Die Stasi hat zum Beispiel sehr viel überwacht, aber sehr viel zugelassen auch. Was für uns sehr interessant ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Stasi-Akten gucken und da sehen können, welche Spiele wurden denn in den Jugendclubs gespielt, welche Hardware gab es in den Jugendclubs. Das wurde von der Stasi überwacht und aufgeschrieben, sodass wir wenigstens Quellen haben.
Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es auch eine Zeit lang einen ironischen Umgang gab in Spielen über den Kalten Krieg. Was fällt Ihnen da ein?
Zum Beispiel so Sachen wie Command & Conquer, Red Alert.
Da sind wir in den 90ern, oder?
Genau, das ist dann eher so die 90er, aber auch teilweise vorher schon. Das ist dann eher bei uns in der Brettspielrichtung. Da haben wir einige Beispiele, gerade auch aus der DDR, die Monopoly nachgebaut haben. Monopoly war in der DDR verboten. Trotzdem haben Leute es ja reingeschmuggelt oder reingeschafft. Und dann wurden private Nachbauten davon gemacht. Da haben wir ein paar Exemplare als Leihgaben bekommen und jetzt auch kopiert, sodass man das selber spielen kann. Was dann ganz spannend ist, so das Gefängnis wurde ersetzt mit der Delegiertenkonferenz zum Beispiel. Oder es gibt Ereigniskarten wie, ich weiß nicht, du hast einen Honecker-Witz gemacht, gehe dafür ins Gefängnis. Es ist eher so der ironische Umgang mit diesem Kalten Krieg oder auch der Bedrohung durch Staatsmachten.
Genau. Und was ist die Ironie, die in Command & Conquer steckt?
Bei Command & Conquer Red Alert ist es ja so eine Art Zeitreise zurück. Also ich glaube, der Anfang ist auch, dass man mit Albert Einstein anfängt und dann so ein bisschen durch den Kalten Krieg schießen und formieren muss eher. Also es ist ja eher dann wirklich ein Kriegsspiel. Genau, und hat halt so kleinere Easter Eggs, wo man so denkt, so ja, war der Kalte Krieg, aber es ist auf die Spitze getrieben. Wir haben auch Balance of Power und Conflict Europe, heißt es, soweit ich weiß, sind beide aus den 80ern, sind eher so eine Art, ja fast schon wie Risiko. Also man hat ein Strategiespiel, man hat möglichst viele Einstellmöglichkeiten oder auch was man sich ansehen kann auf der Weltkarte. Also zum Beispiel, wie hoch ist die Radioaktivität in verschiedenen Ländern? Wie hoch ist die Militärmacht der einzelnen Länder? Welche Rohstoffe haben sie? Und das ist so sehr auf die Spitze getrieben, wie man die Weltmächte hat und schaut oder das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen mit einem spielen.
Jetzt ist die Ausstellung immersiv angelegt. Man kann die Spiele tatsächlich auch spielen. Das bietet sich natürlich auch an. Aber was versprechen Sie sich davon?
Auch im Computerspielmuseum haben wir sehr viel interaktive Spiele. Ich finde es sehr schwierig, Spiele auszustellen, ohne sie spielbar zu machen, weil eben der Reiz am Spiel nicht so wirklich rüberkommt, wenn ich nur ein Video habe. Also es macht nicht halb so viel Spaß. Man hat auch nicht so die Idee, wie funktioniert dieses Spiel wirklich? Also wenn ich zum Beispiel einen Shooter spiele oder ein Strategiespiel spiele, das sind ja so sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen haben wir uns für viele Sachen entschieden, die spielbar zu machen, auch wenn es teilweise eine Herausforderung ist. Also so ein KC 85 nochmal zum Laufen zu bringen, ist sportlich. Mhm. Oder den Amiga.
Das ist eine Konsole oder ein Computer?
DDR-Computer. Mhm, ja. KC steht für Kleinkomputer. Mhm. Oder auch den Amiga haben wir wieder zum Leben erweckt. Wir haben zwei Arcade-Automaten. Mhm. Das macht alles Spaß. Ist für die Techniker, die vom Computerspielmuseum sind, sportlich.
Mhm. Ja, vielleicht eben auch ein beklemmendes Spielerlebnis vor dem aktuellen Hintergrund.
Ja, absolut. Wir hatten da auch lange Diskussionen, teamintern auch mit dem Alliiertenmuseum. Wie geht man denn damit um? Der Krieg ist da, gerade auch in der Ukraine oder im Gaza. Das ist ja dann doch schon sehr beklemmend.
Nicole Harnisch vom Computerspielmuseum. Zusammen mit dem Alliiertenmuseum ist die Ausstellung Cold War Games entstanden, zu sehen ab dem 2. Oktober in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Was kann Marc-Uwe Kling eigentlich nicht? Er ist Autor, Kleinkünstler, Regisseur und Liedermacher. Seine Känguru-Chroniken waren so erfolgreich, dass sie verfilmt wurden. Kinderbücher hat er auch geschrieben. Ich nenne da nur mal das Neinhorn. Und im vergangenen Jahr gab es mit View einen ersten Thriller von ihm. Jetzt hat sich Marc-Uwe Kling an einen Comic getraut. Elon und Jeff ist der Name. Die beiden Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos schießt er darin auf den Mars. Ja, und da Da unterhalten die sich.
Ich gebe dir 1 Million, wenn du den Abwasch machst. Ich gebe dir 2, wenn du ihn machst. Für 3 würde ich's machen. Für 3 würdest du alles machen. Würdest du nicht abwaschen für 3 Millionen?
Natürlich, jeder würde abwaschen für 3 Millionen.
Die Idee, die beiden reichsten Männer der Welt auf den Mars zu schießen, kam Marc-Uwe Kling, als die Nachricht die Runde machte, dass neben Elon Musk auch Jeff Bezos mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin auf den roten Planeten möchte.
Und ich habe mir dann vorgestellt, wie witzig wäre es, eine Sitcom darüber zu sehen, wie diese beiden narzisstischen Egomanen auf dem Mars miteinander klarkommen müssen. Und so sind die beiden immer mal wieder in den Känguru-Comics aufgetaucht. Und als wir die Känguru-Comics dann beendet haben,
das war im März 2023,
war Bernd und mir klar, dass wir trotzdem noch was zusammen machen wollen. Und eigentlich war das Erste, was wir beide sofort gesagt haben, war Elon und Jeff on Mars.
Zusammen mit dem Zeichner Bernd Kissel hatte Kling die Känguru-Comics in der Online-Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht, in denen sie sich aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur widmeten. Nun also erscheint Elon und Jeff on Mars beim Carlsen Verlag als Comic. 80 Seiten, auf denen sich die fiktiven Multimilliardäre Elon Musk, Chef des Automobilherstellers Edison, und Jeff Bezos, Gründer des weltweit größten Versandhändlers The Shop, auf den Weg zum Mars machen und, wie es im Vorwort heißt, alle Figuren und Ereignisse in dieser Geschichte sind fiktiv. Übereinstimmungen mit echten Personen sind totaler Zufall. Ehrlich. Marc-Uwe Kling hat die Biografien der beiden Vorlagen für seine Geschichte gelesen und springt mit sichtlicher Freude in die Gedankenwelt der Superreichen.
Viele von denen bereiten sich ja auf die Apokalypse vor mit Bunkern und so weiter oder mit einer Mission zum Mars, anstatt dafür zu sorgen, dass die Apokalypse nicht kommt, aber ist nur nebenbei. Und ein Problem, auf das die tatsächlich gestoßen sind in ihren Gesprächen, ist, wenn die Zivilisation zusammenbricht, was hindert meine Untergebenen dann daran, sich zum Herrn zu machen und mich zum Untergebenen?
So kommt es, dass Elon Musk und Jeff Bezos ohne Personal auf dem Mars landen und schon bald feststellen, dass sie zusammenhalten und sich so fern von der Erde mit ganz irdischen Dingen auseinandersetzen müssen. Wie eben schon gehört, wer also macht den Abwasch?
Ich mach's für 2. Ich geb dir aber keine 2 Millionen fürs Abwaschen. Ich bin doch nicht verrückt, das ist wirklich bedeutend mehr, als eine Haushälterin fürs Abwaschen bekommen würde.
Was kriegt denn so jemand für einmal Abwaschen?
Nicht viel. Vielleicht $1,000.
So wenig. Maximal.
Von Konkurrenten werden die beiden Milliardäre zu einer Art Mitbewohner, die ihre verschrobenen Ansichten nun in einer eigentlich menschenfeindlichen Umgebung ausleben. So bestellt Jeff 2 Luxusjachten, auch wenn es kein Meer auf dem Mars gibt, weil er es kann. Witzig die Dialoge, auf den ersten Blick abstrus erscheinend die Ideen. Aber in den Nachrichten wird man ja immer wieder eines Besseren belehrt. Die kolorierten Zeichnungen sind ausgefeilt, Mimik und Gestik stehen klar im Vordergrund. Die aufgerissenen Augen etwa, als Jeff merkt, dass Elon doch schon vor ihm auf dem Mars gelandet ist, herrlich. Die Kleinigkeiten machen selbst dem Autor immer wieder Spaß.
Ich finde jedes Mal wieder lustig, wenn sie sich den Kopf an den Flügeltüren von Elons bekloppten Marsmobil stoßen.
Bei all dem Spaß und Slapstick kommt Klings Gesellschaftskritik im Comic nicht zu kurz. Es ist ihm ein Anliegen, über bestimmte Dinge zum Nachdenken anzuregen.
Ich glaube, es gibt Vermögen, die sind so groß, dass sie so ein Machtzentrum sind, das gefährlich ist für die Demokratie.
Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel sind ein eingespieltes Team und das sieht man. Text und Zeichnungen harmonieren, es muss ihnen unglaubliche Freude gemacht haben, sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen.
Wenn man die ersten Skizzen zurückkriegt, das ist was ganz Besonderes, wenn da einfach lebendig wird, was man sich ausgedacht hat.
Unglaublich lebendig ist das ganze Elon und Jeff on Mars. Nicht nur für Fans des Genres und Marc-Uwe Klings, ein Muss.
Das findet Elmar Krämer. Er hat den Comic Elon und Jeff vorgestellt, 80 Seiten, heute erschienen im Carlsen Verlag.
Das Lesen der anderen.
Nach dem Lachen ist Essen noch vor dem Zähneputzen für das Fortbestehen der Menschen immanent wichtig. So steht's geschrieben in der Einleitung zur neuen Ausgabe der Comiczeitschrift Strapazin. Und wer diese Beziehung zwischen Essen und Lachen so betont, das ist Rudi Widmer. Er war Gastkurator dieser Ausgabe von Strapazin, hat sie unter das Thema Essen und Humor gestellt. Er hat KollegInnen gefragt, ob sie Comics und Geschichten beisteuern. Und viele sind seinem Aufruf gefolgt. Hallo, Rudi Widmer.
Hallo.
Sie wollten eine Art gedrucktes Comic-Festival zum Thema Essen machen. Das haben Sie uns im Vorhinein schon erzählt. Aber warum gerade zum Thema Essen?
Also eigentlich zuerst stand schon auch der Wunsch der Strapazin-Redaktion, ein Humorheft zu machen. Und dann haben sie mich gefragt und dann kam ich einfach auf das Thema Essen. Vielleicht hatte ich gerade Hunger, aber einfach, ich dachte, Essen und Humor ist ein sehr weitläufiges und sehr dankbares Thema.
Stimmt ja auch. Also es sind ja Ihnen viele, viele KollegInnen Ihrem Aufruf gefolgt, Comics zu zeichnen. Katz und Gold zum Beispiel sind dabei, die gehören, habe ich gehört, auch zu ihren großen Vorbildern. Die haben so eine Geschichte gezeichnet über ein Erlebnis in der Berliner Gastroszene. Ziemlich lustig, ziemlich böse auch, ziemlich gut. Da waren die KollegInnen also auch schnell inspiriert von diesem Thema, oder?
Ich hätte nicht so viel Zuspruch erwartet, also das hat mich sehr gefreut. Einige kenne ich persönlich, andere habe ich einfach mal angeschrieben. Ich selber bin ja auch Cartoon-Zeichner und so über Social Media mit den einen verbunden. Aber es haben tatsächlich eigentlich alle mitgemacht.
Ja, die Bandbreite ist groß. Also wir haben jetzt schon Katz und Gold angesprochen. Dann gibt es aber auch solche sehr bekannten Namen wie Stefanie Sargnagel auch. Es gibt Newcomer, aber auch solche, von denen man schon länger nichts mehr gehört hatte. Wer denn da zum Beispiel?
Das sind die österreichischen Zeichner Jürgen Marschall und Matt Rattl, die ich selber sehr lustig finde und die teilweise heute als Autoren für Satire-Sendungen arbeiten, also eher nicht mehr zeichnen, aber mir gefallen vor allem Marschalls Zeichnungen. Das ultimative, hingerotzte, schnelle Zeichnen, das teilweise einfach den Witz noch unterstützt in der Art und Weise, wie es gemacht ist.
Und haben Sie eine Lieblingsgeschichte, wenn Sie jetzt in der Zeitschrift blättern?
Vom Aufbau einer wirklich genialen Geschichte finde ich auch aus Österreich Oliver Ottich sehr lustig, der quasi einen Pizzaservice gezeichnet hat, der flankiert wird von einem Aas-Geier-Imbiss und wie diese Geschäftspolitik zusammenläuft. Das ist eine sehr verdrehte und doch aber sehr logische, verrückte Herleitung, weshalb das so ist. Mir gefallen auch stillere Sachen, zum Beispiel Miriam Wursters Eingemachtes aus der Tschernobyl-Zeit, eine Geschichte über Pflaumen, weil 1986 war ein gutes Pflaumenjahr, aber eben auch Tschernobyl. Hervorheben möchte ich auch noch einen lokalen Künstler, Samuel Jordi, ein sehr grafischer Künstler, der ohne Worte eine sehr, sehr lustige Geschichte des Kreislaufs zwischen Wurst und Tier dargestellt hat.
Es sind wirklich sehr lustige Geschichten, sind manchmal auch ziemlich bitterböse Erzählungen, sehr schwarzhumorige Erzählungen. Also ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Dieses Magazin, in dem das jetzt erscheint, das Strapazin-Magazin, diese Zeitschrift für Comics, die gibt es jetzt seit rund 40 Jahren, was ja wahnsinnig lang ist. Welche Bedeutung hat die Zeitschrift für die unabhängige Szene, die ja in dieser Zeitschrift im Mittelpunkt steht?
Also die ist immer noch sehr hoch. Das Strapazin ist in den 1980er Jahren in Zürich entstanden und hat sich dann eigentlich im deutschsprachigen Raum wirklich etablieren können. Ich bin ja selber aus dem humoristischen Fach und Strapazin deckt natürlich ganz viele Bereiche des Comics ab. Da gibt es Dinge, die sehr Bestand haben. Es gibt neue Leute, es gibt alte Leute. Es ist eine ideale Ergänzung auch in Zeiten, wo in der Presse zum Beispiel, gerade jetzt bei Cartoons, eigentlich immer weniger Platz zur Verfügung steht. Dann kann man wirklich mit einem Comicheft auch die Szene weiter unterstützen.
Rudi Widmer, Illustrator und Cartoonist, ist für die Comiczeitschrift Strapazin zum Kurator geworden. Er hat Kolleginnen und Kollegen eingeladen, Comics zum Thema Essen und Humor zu zeichnen. Und das findet man in der September-Ausgabe der Zeitschrift. Vielen Dank, Rudi Widmer.
Dankeschön und Grüße nach Berlin.